Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, jeder Gast, der sich hier zu mir ins Bett legt, bringt ja eine Geschichte mit, seine Geschichte meist. Bei der Frau, die heute hier bei mir im Podcast-Bett liegt, könnte man sagen, sie bringt die Geschichte einer ganzen Bewegung mit. Sie ist nämlich eine der stärksten Stimmen und eins der Gesichter für MECFS-Betroffene bei uns in Deutschland. Sie ist eine der Expertinnen, die gefragt wird von der Bundesregierung, wenn es um das Thema MECFS geht. Sie hat einen Verein gegründet, der Anlaufstelle für viele tausende Familien ist. Eine ja der wenigen Anlaufstellen leider immer noch, muss man sagen. Und nicht zuletzt tut sie das, was, glaube ich, jede Mutter tun würde. Sie kämpft für ihr Kind. Ich freue mich wahnsinnig, dass Elena Lierk da ist heute. Hallo.
Hallo.
Nach so langer Zeit, wir kennen uns jetzt ein Jahr schon.
Ja.
Und jetzt hast du es auch mal zu mir geschafft.
Endlich, tatsächlich, ja.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, vor allem, weil du so unfassbar viel zu tun hast. Du bist so wahnsinnig viel unterwegs. Ich habe die Enquete-Kommission gerade in Berlin erwähnt. Mhm. Jetzt warst du gestern und vorgestern in Hamburg auf der Gala der Goldenen Bild der Frau, die Elena letztes Jahr gewonnen hat.
Ja, eine der fünf Preisträgerinnen, genau.
Eine der fünf Preisträgerinnen. Wie geht's dir gerade? Wie waren die letzten Wochen für dich und Monate? So viel los gerade, so viel Veränderung beim Thema MECFS auch.
Ja, ich habe jetzt gelernt, auf die Frage zu antworten, wie geht's? Da kann man auf drei Ebenen antworten. Wie geht's mir gesundheitlich? Geht's mir total gut?
Ja.
Auf der persönlichen Ebene geht es mir auch wirklich großartig, weil letztendlich, das wie du gesagt hast, ich bin zwar viel unterwegs, aber es passiert auch unglaublich viel. Ja. Und auf der beruflichen Ebene geht es mir auch wirklich gut, weil ich merke, dass man so den Fokus wieder lernt, in die richtigen Richtungen zu lenken. Aber so diese drei Ebenen, um das irgendwie zusammenzubringen, muss ich sagen, geht es mir wirklich gut mit einem wirklich krassen, verrückten Jahr.
Das stimmt allerdings. Wir werden ausführlich drüber sprechen. Ja. Ausführlicher auf jeden Fall drüber sprechen. Aber freut mich erstmal, dass es dir gut geht. Ja. Ich hoffe, dass das auch nach dieser Folge noch, noch so ist. Aber es ist ja auch für dich ein kleines Abenteuer, oder? Glaube ich. Also ich meine, Interview im Liegen hast du doch auch noch nicht gegeben.
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe zwar vorhin gesagt, ich bin super gerne im Bett, so im Sinne aber von morgens aufstehen, Kaffee trinken, lesen, Gespräche führen auf jeden Fall. Aber Interview im Bett geben gab es jetzt noch nicht. Total die Premiere. Aber hey, das Leben ist dafür Premieren.
Das stimmt. Oh ja, das ist ein schöner Satz. Und viele, die hier schon gelegen haben, haben gesagt, es sei sehr speziell, im Liegen zu sprechen und zu atmen. Aber du bist ja auch nebenbei Yogalehrerin. Also wenn es eine beherrscht,
dann ich.
Dann wahrscheinlich du.
Obwohl tatsächlich, ich bin keine Yogalehrerin, obwohl ich immer denke, so die Passion steckt schon in mir drin.
Habe ich gerade Yogalehrerin gesagt?
Ja, oh, Entschuldigung. Schlimm. Vielleicht ist das das, was ich nochmal werden soll.
Wie komme ich denn auf Yogalehrerin? Du bist auf jeden Fall Atemtherapeutin.
Auch nicht.
Auch, wie sagt man denn dazu? Du machst auf jeden Fall so viel so Beckenbodengymnastik.
Ja, genau,
und
tatsächlich.
Hilfst also Frauen mit Rektusdiastase und so.
Genau, genau. Also ich glaube, irgendwie gehört ja alles zusammen. Ne?
Ja.
Von daher.
Das schneide ich raus. Nein, dein Lachen ist so schön, doch nicht.
Lass es drin. Ja. Weil tatsächlich spielt es ja, also das heißt, spielt keine Rolle, aber meine Arbeit, ich bin Trainer und Coach schon seit 20 Jahren und das tatsächlich seit 10 Jahren mit dem Fokus Frauengesundheit und da nochmal spezialisiert Beckenboden, Inkontinenz und Rektusdiastasis, wenn die Bäuche nach vor allem Schwangerschaft nicht mehr in ihre Stabilität zurückkommen. Das gleiche Thema begleite ich aber auch bei Männern. Also auch Männer haben Beckenboden, auch Männer können Rektusdiastase haben. Genau, das ist so. Das, was ich wirklich so seit 10 Jahren mache im Einzeltraining, Einzelcoaching, aber auch mit Firmen, genau.
Also falls ihr jemanden sucht, ich verlinke alles natürlich in der Beschreibung und in den Shownotes. Die meisten, die mit MECFS zu tun haben, werden dich kennen, die werden mit deinem Namen was anfangen können, deswegen brauchen wir dich euch nicht vorzustellen. Aber für alle, die jetzt hören und gucken, die mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatten, vielleicht erzähl mal ein ganz kleines bisschen, wie du überhaupt in diese ME-CFS-Bubble leider, muss man ja sagen, reingekommen bist. Vielleicht mal so ein kleines bisschen einzuordnen. Wie seid ihr als Familie, auch du eben mit deiner Tochter, mit Kalea, da reingeraten?
Ja, tatsächlich, genau, ist Kalea der Grund, warum ich mich engagiere. Kalea ist meine Tochter, eine von vier Kindern in der Patchwork-Konstellation, die so mein Herz sind. Und Kalea ist jetzt 16 mittlerweile und ist vor 5 Jahren an EBV, pfeifischem Drüsenfieber, erkrankt. Das war damals noch nicht klar, dass sie das hatte.
Ja.
Und dann kam 2 Jahre später jeweils mit einem Jahr Versatz eine Corona-Infektion. Und dieser Dreiklang tatsächlich im negativen Sinne hat dazu geführt, dass es so Erschöpfungsthemen gab, Schmerzen, unauffindbare Dinge, die nicht detektierbar waren, muss man schon fast sagen.
Ja.
Die dazu geführt haben, dass es ihr einfach schlechter gegen sie Schmerzen hatte und so die klassischen Symptome entwickelt hat, muss man jetzt sagen, klassisch. Die ME-CFS beinhalten, und das war ja damals überhaupt nicht klar, was das ist. Also dieses Rausfinden, was hat mein Kind jetzt, was könnte das sein, über Klinikaufenthalte und so weiter, führte irgendwann dann in Selbstrecherche dazu, dass es ME-CFS sein könnte. Hat sich dann tatsächlich auch leider, muss ich sagen, bewahrheitet. Mhm. Besser als keine Diagnose letztendlich, ne? Aber das führte dazu, dass nach so diesen Themen von, sie sind ein Einzelfall, wir glauben ihnen nicht, das bilden sie sich nur ein, also diese ganze Schiene von Psychosomatisierung führte dazu, dass ich gefühlt fast gebrochen wäre an diesem ganzen Druck, der einem entgegenkam, um nicht glauben. Und dann habe ich gedacht, nee, so kann es nicht sein. Also was kann ich tun? Wo sind die Kinder, die vor der Corona-Pandemie erkrankt sind? Waren ja damals auch schon mindestens 40.000 Kinder in Deutschland. Führte dazu, dass ich einmal gesagt, okay, ich suche einfach diese Kinder. Und dadurch ist die Initiative entstanden. Hieß erst noch anders, gemeinsam sind wir stark, damit ging es los, und dann ist es nachher einfach in Nicht-Genesen-Kids gewandelt, und daraus ist jetzt mittlerweile ein Verein geworden, genau, den natürlich ich nicht alleine gegründet habe, da braucht es immer viele Menschen dazu, aber tatsächlich kam die Idee der Verzweiflung daher, ja.
Ja, also man muss sich das einfach mal vorstellen, alle von euch, die Eltern sind oder selbst betroffen sind und sich einfach so ein bisschen da reinversetzen können, wie schlimm das einfach sein muss. Jetzt bin ich zwar selbst betroffen, aber mir vorzustellen, es würde meine Tochter treffen, das ist ja diese Ohnmacht, ist ja nochmal doppelt und dreifach schlimm. Dann hast du die Psychologisierung gerade angesprochen, die betrifft ja nicht nur deine Tochter, sondern auch dich. Da gibt es ja dann auch Dinge wie Münchhausen bei Proxy und sowas, wenn dir vorgeworfen wird, dass du dein Kind quasi krank redest, um auch, selbst deine Rolle zu stärken sozusagen.
Genau, ne? Also, in der Öffentlichkeit zu stehen, und sekundärer Krankheitsgewinn ist auch so ein ganz tolles, wo ich denke, ja, na klar, ich sage das auch immer wieder, ich mache mein Kind krank, weil es richtig großartig ist, in der Öffentlichkeit zu stehen oder auf Galen zu gehen jetzt oder hier im Podcastbett zu liegen, sonst hätte ich wahrscheinlich nichts zu erzählen, deswegen brauchte ich jetzt mein Kind, um als Projektionsfläche. Nee, ist wirklich traurig. Also von da, das darf man gar nicht lustig machen. Ja, und es ist tatsächlich immer noch so, ne? Also das Thema ist gar nicht jetzt nur in der Initiative von Nicht-Genesen-Kids, sondern in allen Organisationen immer wieder ein Thema, dass Menschen wirklich verzweifelt anrufen und sagen, wir werden mit diesem Thema konfrontiert, die drohen uns, das Kind wegzunehmen. Und das ist unsäglich, dass da nicht zugehört wird und differenziert wird, wo es vielleicht wirklich notwendig ist, gar keine Frage, aber nicht bei dem Krankheitsbild, nur weil man nicht in der Lage ist, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger springender Punkt. Und ja, wie du schon gesagt hast, es passiert leider viel zu häufig, viel häufiger, als man vielleicht denken würde. Und das ist einfach Wahnsinn und furchtbar, was das mit den Familien macht.
Ja.
Das sind ja wahrscheinlich auch die Erfahrungen, die du in den Gesprächen mit den Familien dann einfach sammelst, ne?
Ja.
Mal abgesehen von der Tatsache, dass du das Gefühl selbst ja einfach kennst. Wie hat euer Alltag so ausgesehen? Was macht das mit einer Familie, auch bei euch mit einer Patchwork-Familie?
Das macht unglaublich viel, was man gar nicht so in 2 Sätze fassen könnte. Könnte man eine eigene Podcast-Serie machen, wie geht es den Angehörigen mit diesen ganzen Schichten der Befindlichkeiten und Wünsche und Notwendigkeiten. Mittlerweile bin ich nicht mehr in der Patchwork-Konstellation. Ich will nicht gar nicht sagen, ob das jetzt an der Krankheit von meiner Tochter lag. Das wäre jetzt ein bisschen zu rudimentär runtergebrochen und würde doch in gewisser Weise so eine Schuldfrage klären. Aber es zerreißt einen in gewisser Weise, und es zerreißt Familien, wie jetzt in unserem Fall. Es zerreißt Beziehungen, Partnerschaften, Familienkonstellationen, und nicht immer, logischerweise. Aber es ist eine unglaubliche Herausforderung, allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Also ich glaube, das kennt jeder, der erkrankte Kinder hat, ob das jetzt von Natur aus ist, weil sie so geboren worden sind oder Schicksalsschläge verschiedenster Art sind. Es ist immer eine Belastungsprobe für die Partnerschaft, für die Beziehung auch mit den Kindern. Und das ist auch, also ist wirklich tragisch, aber auch einen positiven Teil, den man so ein bisschen abgewöhnen kann. Ich versuche auch mal so ein bisschen das Positive daraus zu ziehen. Und ja. Ich fragte auch letztens ein guter Freund in Rostock, Mensch, bist du seit 5 Jahren in dieser Situation? Das ist jetzt klar. Was gibt es denn Positives daran? Und ich denke mir, spannende Frage, weil so stellt die kaum einer. Und ich habe gedacht, okay, was habe ich positiv daraus genommen? Klar, jetzt eine Stimme für viele tausende Kinder und Jugendliche zu sein, aber auch Erwachsene. Also es ist ja nicht jetzt gekappt bei den Jugendlichen. Und
absolut, ja, ja.
Diese Sichtbarkeit zu erschaffen. Und mit meiner Energie muss man wirklich so sagen, das musste ich auch lernen, das so formulieren zu können, mit meiner Energie und Präsenz irgendwie zu sagen, okay, hey, ich habe die Kraft, ich bin nicht krank und ich bin laut, wenn es sein muss. Ich kann zuhören und ich kann vernetzen und eine Öffentlichkeit wirklich darauf irgendwie aufmerksam machen. Und ja, vielleicht habe ich auch mal das Glück, in ein Abendkleid zu springen, aber hey, das ist definitiv nicht der Grund. Aber das macht schon auch was aus, wirklich zu sagen, welche Bedürfnisse braucht wer und worum geht es eigentlich wirklich im Leben.
Ja.
Klingt
ja,
total pathetisch, aber
nein,
wie
überhaupt,
ist das genau dieses...
Und es macht es ja nicht weniger wahr.
Nee, überhaupt nicht. Das ist.
Und wann war denn dann bei dir so der Punkt? Also Kalea ist erkrankt, man wusste am Anfang nicht, was es ist. Das wird zur Zerreißprobe, man kriegt diese ganzen Vorwürfe, es wird psychologisiert. Dann wusste man irgendwann, was es ist. Wann war bei dir so der Punkt, dass du gesagt hast, so jetzt will ich laut werden? Gab es einen Auslöser dafür oder hat sich das...
Ja? Vor der Diagnose tatsächlich. Also sie hatte das erste Jahr, was so diffus war, da war ich schon beim Kinderarzt und gesagt, irgendwas stimmt nicht mit meinem Kind, sie ist blasser, nicht belastbarer, so, ne? Irgendwas haut dir nicht hin, so dieser Mama-Impuls oder auch Väter haben die natürlich, aber aus meiner Perspektive.
Ja.
Und da ging das schon los, dass es mir nicht geglaubt wurde und gesagt, ja, vielleicht machen Sie mal das und das und entspannen mal ein bisschen und nehmen ein bisschen Druck aus dem Alltag, so jetzt pauschalisiert einfach mal schnell gesprochen. Dann kam die erste Corona-Infektion, wo ja bei vielen, bei allen Deutschland weltweit nicht klar war, was passiert jetzt hier. Ist es der Virus, der uns alle irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes Genick bricht oder wir alle sterben oder. Dann relativierte sich das ein bisschen, aber meiner Tochter ging es nicht besser und sie hatte so unglaublich viele Probleme, Kopfschmerzen, als wenn ihr der Kopf zerplatzt und sie hat gesagt, Mama, was halte ich hier alles nicht mehr aus. Sie hat nachts nicht schlafen können, zitternde Beine, also wir haben nächtelang zusammen auf dem Sofa gebracht, bis morgens um 4 und 5, weil sie nicht schlafen konnte, vor allen möglichen Problemen, sie konnte kaum noch laufen, mir sind Dinge aus der Hand gefallen, das ist wirklich so krass gewesen. Und dann ist man in die Klinik gegangen und dann sitzt man dann in der Klinik und denkt, okay, ich habe es irgendwie geschafft, in diese Klinik zu kommen, die nehmen einen auf und jetzt wird einem geholfen. Und dann weiß ich noch, sitze ich in diesem Zimmer mit meiner Tochter, die den ganzen Tag nicht wirklich irgendwie irgendwas machen konnte und spreche dann so mit den Ärzten und dann kommt zum Schluss raus, na, wir haben nichts gefunden, aber wir haben jetzt nochmal einen Termin beim Psychologen gemacht. Dann kommt die Psychologin, unterhält sich mit denen. Die stellen fest, es ist jetzt offensichtlich angeblich doch nichts Psychologisches, sondern ja, könnte doch was Körperliches sein, aber final können wir ihnen jetzt nicht helfen. Wir empfehlen trotzdem jetzt eben die Aufnahme in die, in die stationäre Tagesklinik oder auch stationär auf Dauer. Aber bitte ohne sie, weil das ist schon einfach sinnvoll, sie und Kind zu trennen, weil wir vermuten da ganz klar, dass es einen positiven Einfluss haben könnte für die Genesung.
Wann ist es, Entschuldigung, dass ich da...
Ja.
Wann ist es jemals positiv, die Eltern vom Kind zu trennen? Also außer von ganz schlimmen
Wir
Situationen
von,
abgesehen.
Genau,
da,
von,
das
von
ist sexueller völlig
Gewalt
klar.
Und so weiter, genau, das ist klar.
Aber
das ist klar, sonst gibt es gar keinen Grund. Genau.
Ja.
Und das ist wirklich, also ich sage wirklich schizophren. Ich weiß noch, ich saß da und habe gesagt, sie können mich doch jetzt aber nicht wieder entlassen und mein Kind hat trotzdem Schmerzen, kann nicht schlafen, das ist alles aufgezählt, dann sitzt er vor mir. Naja, müssen wir jetzt einfach abwarten, ich kann auch nichts tun. Da bin ich in Tränen ausgebrochen, war völlig fix und fertig und er hat einfach nicht zugehört. Und dann war ich danach nochmal und hat mich meine Tochter nachher getröstet. Ach. Ich habe gedacht so, okay, das kann jetzt nicht sein, weil sie gesehen hat, wie sehr man sich schon kämpft und einsetzt, wie verzweifelt man ist, dass ihr nicht geholfen werden kann. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass das eh schon kranke Kind jetzt einem selber helfen muss, weil sie sieht, wie absurd das letztendlich ist. Und dann kam der nächste Schritt, bin ich bei irgendwann bei einem... Das sollte so eine Schmerztherapie sein. Das sind die Schmerztherapeuten angeblich in Dresden gewesen. Die hören dir zu, machen und tun. Dann sitze ich wieder mit ihr, wieder bei einem Termin bei dem Arzt. Und der hat sich lustig gemacht. So, und dann saß ich wieder da und war wieder in Tränen ausgebrochen. Da war eine Schwester noch in dem Raum. Der ist das Gesicht entglitten, weil der Arzt sich so verhalten hat. Und dann stehe ich an dem Tresen, völlig in Tränen aufgelissen und sage, es ist mir total leid, wie gerade mit ihnen umgegangen wird, aber wir können ihnen auch nicht helfen. Und dann bin ich wiedergegangen und habe gedacht, so, das ist mir 3-4 Mal passiert, in verschiedensten Situationen, auch beim Kardiologen, dass dann irgendwie die Ärzte einen, während sie den Ultraschall macht, am Herzen irgendwie sagt, naja, du, also du müsstest dich vielleicht auch ein bisschen bewegen und mal die Treppe hochgehen, wird's besser. Und Kalia guckt mich immer und dann sagt sie, oh.
Ja.
Und dann war Kalia nachher draußen aus, war Kalia draußen, weil es ist so wichtig, wie es so den Erwachsenen oder den Eltern geht, war sie dann draußen aus dem Raum, weil sie gesagt, Mama, kann ich jetzt bitte schon raus? Da war sie schon im Rollstuhl. Weil ich brauche jetzt meine Ruhe. Und dann guckt mich die Ärztin an, als die Tür zugegangen ist. Und jetzt sage ich immer eins, bei ihrer Aktenlage, da hat sie sich gar nicht alles angeguckt, brauchen wir eigentlich gar nicht weitersprechen. Also das ist hier ganz klar, sie sind das Problem, wenn sie sich nicht jetzt langsam in Therapie begeben, brauchen wir nicht weitersprechen. Sie möchte ich hier auch nie wieder sehen. Und da habe ich gesagt, haben Sie sich eigentlich mal mit dem Krankheitsbild am ECFS auseinandergesetzt? Ich sage, Ihre Aufgabe ist hier, das Herz zu untersuchen. Ihre Aufgabe ist nicht zu sagen, was mein Kind hat oder ob es nicht hat. Sie haben nur einen Arbeitsauftrag. Da war die total sprachlos. Ich habe gesagt, und wissen Sie was? Hier komme ich sowieso nicht wieder her. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist gut. Also da merkt man richtig, wie so der Puls steigt. Und da habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass man in der heutigen Zeit, das war jetzt vor 4 Jahren, 3 Jahren, müsste ich jetzt genau nachrechnen, mit Ärzten zu tun hat, die ja den Beruf gewählt haben, weil sie Menschen helfen wollen. Und das ging für mich nicht ineinander, weil ich gedacht habe, wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Und da habe ich gedacht, okay, dann muss ich aktiv werden und drehe das Ganze um und gesagt, dann finde ich jetzt halt die anderen 40.000. Total einfach.
Ja, so total einfach.
Und das macht einfach einen Aufruf und ja, alle melden sich. Und
es ist, ja, ja, also es ist, ich finde es unvorstellbar.
Das lange einfach nicht mal so erzählt, merke ich gerade, so diese ganze Aufreihung. Schon anders, aber nicht in dieser Intensität. Siehst du, was im Bett so
passiert? Ja, aber immer Energie. Aber die Energie auch, das ist ja, weißt du, wenn man dich so sieht, auch ob das jetzt im Fernsehen war oder bei Bürgerdialogen oder eben jetzt in Berlin bei der Bundesregierung oder so, diese Energie, die du da hast, die ist Wahnsinn. Also man merkt das, das ist halt super echt und super authentisch und das ist ja das, was dich in die Position gebracht hat, in der du bist. Also ich habe dich ja zum allerersten Mal gesehen bei Hart aber Fair.
Ja.
Im letzten Jahr, das könnt ihr auch in der ARD-Mediathek noch nachgucken, da gab es im ersten vorher eine Dokumentation ME-CFS Long Post-Covid von Eckart von Hirschhausen, der war dann auch bei Hart aber Fair, glaube ich, mit dabei als Gast. Genau. Da habe ich dich das erste Mal gesehen und hatte danach gefühlt eine neue Frisur, weil das, was mir da entgegenkam, war also so eine Power, so eine Energie und das aus deiner Situation heraus fand ich so unfassbar beeindruckend. Also wie du die Energie umgewandelt hast aus dieser Verzweiflung, aus dieser Trauer, aus dieser Wut, was man jetzt auch, finde ich, bei der Befragung, der Anhörung, bei der Enquete-Kommission wieder gemerkt hat, weil ich immer so denke, du sitzt da, übrigens neben Carmen Scheibenbogen, die ja nun mal in Deutschland so federführend quasi in der Forschung bei diesem Thema ist, könnte man sagen. Ja, es ist Wahnsinn. Ja. Und dann sitzt du quasi direkt daneben und wirst von den Parteien befragt, stellvertretend für hunderttausende Betroffene in Deutschland. Mhm. Wie fühlt sich das an? Das ist doch Wahnsinn. Spürst du da eine Last? Oder weil auch das, was du da performt hast, war überragend.
Danke dafür. Ich lerne, das anzunehmen. Es ist eine unglaubliche Last. Also ich bin unglaublich aufgeregt davor. Ich hatte ja das, muss man schon fast sagen, das Glück vorher schon mal, ein Jahr vorher, oder war das 23? Das ist eine spannende Frage. Gab es schon mal eine Anhörung im Bundestag, wo ich als Sachverständige für den Verein damals geladen war oder der Verein war geladen und ich habe gesprochen. Das war schon eine Nummer, einfach in diesem Raum zu sitzen und eigentlich ähnlich wie das letzte Mal jetzt zu wissen, okay, welches Thema ist das, welchen Timeslot hat man, was muss man, wie viel Zeit hat man, um die Dinge zu beantworten. Es ist live, es wird für immer aufgezeichnet, es ist für immer sichtbar in der Bundestagsmediathek, muss man so irgendwie sagen. Und jetzt wiederholte sich das Ganze mit einem ja noch höheren Druck. Also es werden ja immer mehr Erkrankte, immer mehr Öffentlichkeit. Ich bin immer mehr in der Öffentlichkeit. Das heißt, es gibt ja auch eine unglaubliche Erwartungshaltung.
Ja, eben.
Und die macht es total schwer. Also total schwer zu wissen, okay, ich habe jetzt diesen Moment, um das auf den Punkt zu bringen, was man vorher mit vielen Orgas bespricht. Also es ist ja nicht so, dass ich mich allein darauf vorbereite, sondern man guckt dann, wer unterstützt einen, wer ist schon lange in diesen Themen unterwegs. Also das mache ja nicht nur ich, ne? Es sind so die ganzen namhaften Orgas wie nicht genesen, die damit auch sehr stark laut geworden sind, die auf Instagram letztendlich, die Ricarda Piepenhagen, ja so die Initiative auch für laut sein und Dinge erreichen und benennen. Tatsächlich ist so das Bild, die Galionsfigur, gibt es aber auch natürlich die Deutsche Gesellschaft für ME-CFS, es gibt Fatigatio, die Lost Voices Stiftung.
Millions
Missing, die zuerst da waren, so in gewisser Weise, wo es ja gar nicht darum geht, wer zuerst da war, ne? Aber
sind ja froh über alle.
Die Research Foundation, also man könnte jetzt wie so einen Werbeblock machen und jeder hat ja eine andere Kernkompetenz.
Ja.
Ne? Jeder setzt sich für eine andere Nische würde ich gar nicht sagen. Wir sind ja alle doch irgendwie Long-Covid, Post-Covid, Post-Vac, MECFS, MECFS mit anderen viralen Infektionen. Yeah. Ne? Also auch das, um das mitzunehmen, die heute zum ersten Mal reingucken. Es kann ja auch Borreliose sein, kann Influenza sein. Ja,
jeder Erreger. Also,
jeder Erreger kann dazu führen, Traumata, Gelenkkopfinstabilitäten, tada, können dazu führen. Deswegen ist die Berechtigung, in Anführungszeichen, es gibt ja keine Berechtigung offiziell, für ganz viele Organisationen, Institutionen und Menschen, die sich engagieren. Und dann, um zurückzukommen zu der Frage, sitzt man dort und weiß genau, man hat sich mit vielen Orgas vorher abgesprochen, was sind so die Themen, Bildung mit Diagnose oder MECFS-Kinder, also es werden ja immer mehr.
Ja,
ne?
Ja, ja.
So, und was sind so deren Themen, die man mit rüberbringen möchte, die man präsentieren möchte, wo liegt die Wertigkeit drauf? Und das zusammenzubringen in so einem 5-Minuten-Statement, boah, also ich habe es als Kind, Jugendliche gehasst, vor Menschen zu sprechen. Also ich weiß noch genau, krass, wenn ich irgendwo krass in der Schule einen Vortrag halten musste, das war die Hölle. Ja. Also ich bin gestorben, habe meinen Text vergessen, habe aufgehört, bin krank geworden. Also das volle Programm.
Umso beeindruckender.
Naja, ein Bundestag ist schon, glaube ich, echt so die Königsdisziplin. Naja, hat aber fair, naja, war auch nochmal, ne, das war, ja.
Auch da hattest du ja noch weniger Zeit gefühlt, ja, glaube ich, ne?
Und tatsächlich kein Skript vor. Also du hast ja grob eine Idee, worum geht's, aber letztendlich ist es im Moment gucken, was sagt wer, wer ist überhaupt da, dann beschäftigt man sich mit denen, wer hat welches Thema, wer hat welches Standing und wie gehst du dann in dem Moment drauf ein, ohne dem Moderator über den Mund zu fahren, wo ich auch immer aufpassen muss, wie du merkst, ich bin ja so dann im Tunnel.
Wir haben Zeit.
Ja. Aber das ist genau, ne? Also du hast ja keine Vorbereitung und kriegst irgendwie eine Antwort, sondern du musst ja in dem Moment wirklich überlegen, was möchtest du jetzt platzieren und was darfst du vielleicht auch nicht sagen? Wo muss man aufpassen, dass es einfach anders ankommt, als man es eigentlich rüberbringen möchte?
Und es muss ja trotzdem auch immer noch irgendwie in den Kontext des gerade Gesagten der Sendung irgendwie passen. Ne? Und auch da, es tut mir leid, ich mache das nicht, um die Honig ums Maul zu schmieren, aber das war das, was mich ja damals mit am meisten beeindruckt hat, dass ich noch nie jemanden gesehen habe, der bei so einem Thema, bei so einer Schwere eines Themas in so kurzer Zeit, so unter Druck, so on point, also gefeuert hat, das war wirklich hoch beeindruckend. Ich bin ja nun mal einfach Medienmensch. Ich weiß ja, wie schwer das ist und deswegen finde ich das einfach auch jetzt bei der Enquete-Kommission. Ich weiß gar nicht, wer das da war, die über Zoom dich dann gefragt hat, was erwarten Sie sich von der Enquete-Kommission jetzt? Das könnt ihr, wie gesagt, alles nochmal nachgucken in den Mediatheken. Das Statement, was du da gebracht hast, war einfach on point.
Und die Frage kannte ich auch nicht. Es war so, danke für diese Frage.
Das kann ja alles und nichts sein. Halt. Was erwarten Sie sich? Schnittchen.
Ja.
So, also.
Was heute gelernt? Salami-Brot mit Gurke.
Ja, das hat Luna, meine Tochter, heute gefuttert, während wir am Tisch saßen und uns vorher unterhalten haben. Ja, genau, aber das meine ich halt. Ne, dann in dem Moment auf Knopfdruck das abzuliefern, was von dir erwartet wird, ist ein Druck, den ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Es sind ja auch, wie du schon gesagt hast, immer mehr Kinder leider, die betroffen sind. Also die Expertenschätzungen sind ja jetzt bei um 140.000 gerade aktuell. Ja. Wenn wir mal die großen Zahlen Post-Covid und MECFS nehmen, insgesamt mit den Erwachsenen über 1,5 Millionen bei uns in Deutschland. Das Thema fällt uns ja so oder so immer mehr auf die Füße.
Definitiv. Es ist einfach Volkskrankheit nicht ohne Ende. Also ich meine, das ist jetzt so dieses, was jetzt immer mehr kommt, das als Volkskrankheit bezeichnet wird, gibt es bei anderen Dingen auch, aber ja.
Ja. Auch wenn es natürlich immer noch auch im universitären Umfeld Professoren und Doktoren gibt, die der Meinung sind, dass das psychosomatisch ist, aber denen geben wir jetzt hier mal keinen Raum.
Denen geben wir keinen Raum. Kann man dann auch nachhören bei deinen wundervollen Instagram-Beiträgen. Also wer da quasi Werbung mal für andere Seite sich damit auseinandersetzt, war ein total großartiges, geiles Statement. Ich verwende geil selten, aber das war spektakulär on point. Sind wir aber auch mal dabei, Komplimente zurückzugeben. Also das ist total wichtig, dass man eine Stimme, dass man seine Stimme nutzt für Dinge, die einem wichtig sind. Ja. Ich glaube, das ist das.
Ich danke dir. Ja, das war auch das, wobei das war bei mir ein Affekt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber so, weil so funktioniert.
Da ist ja genau über Monate irgendwas entstanden und hat sich zusammengebraut in mir, wo ich gedacht habe, oh, ich kann da immer wieder weghören, ich möchte da keine Plattform geben.
Ja.
Und als ich das jetzt gelesen hatte, das könnt ihr natürlich auch bei Instagram gerne nochmal nachgucken, habe ich einfach gedacht, jetzt schlägt es 13. Ja. Jetzt muss ich irgendwie oder wollte gerne einfach mal was dazu sagen. Und was mich einfach wahnsinnig gefreut hat daran, war, dass so wahnsinnig viele Menschen damit resoniert haben, die sich dadurch einfach gesehen und repräsentiert gefühlt haben. Und das bedeutet mir natürlich dann ganz viel. Und es ist ja auch einfach was wir immer wieder feststellen gerade. Es geht ja auch nur gemeinsam.
Ja.
Also ich glaube, dass
Schulterschluss.
Genau, dass diese Momente, wenn sowas Schlimmes in Anführungsstrichen immer wieder mal passiert, dass es uns im Idealfall nur noch weiter zusammenschweißt.
Mhm. Punkt, genau. Gibt eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja.
Okay, jetzt haben wir ja auch gehört, was das mit dir, mit euch, mit deiner und eurer Familie gemacht hat, was es auch mit Kalea gemacht hat, weil da hängt ja auch alles Mögliche dran, also Freundschaften, Schule, alles das, was Kind sein oder Jugendlicher sein ausmacht, das fällt ja einfach alles weg. Mhm. Was sind so die Dinge, mit denen du über Eltern sprichst, die sich an euch wenden, was erzählen die? Weil das ist ja dann oft auch irgendwie unterschiedlich. Mhm. Also die Verzweiflung ist gleich groß. Mhm. Viele erleben ja auch immer wieder die gleichen Dinge, wie eben die Psychosomatisierung. Aber gibt es irgendwas, was besonders emotional daran ist?
Dass sie zugucken, dass du den Kindern teilweise nicht helfen kannst. Also diese Hilflosigkeit ist, finde ich, das Schlimmste. Und das Beobachten und mit aushalten. Und wenn man jetzt wüsste, dass es wie bei anderen Erkrankungen, Multiple Sklerose und so weiter, dass es ein Medikament gibt oder eine Therapie, von mir ist auch mehrere Medikamente und verschiedenste Therapien, weil ja nicht jedes greift bei jedem, dann hätte man ja so einen Hoffnungsschimmer. Oder bei Krebs, ne, wo man ja auch nie genau weiß, hilft jetzt das Medikament, hilft jetzt die Bestrahlung, aber man hat zumindest etwas, was man greifen kann und in den meisten Fällen ja auch tatsächlich Heilung erzielt oder in so einen Remissionsmodus kommt, wo man sagt, okay, es ist jetzt irgendwie tolerierbar aus Beschwerdefreiheit. Ne, so. Und das ist tatsächlich die größte Dramatik in dieser gesamten Situation, diese Hilflosigkeit und das zu erleben und dann aber zu gucken, wie kannst du jetzt diese Eltern unterstützen und sagen, okay, wie kann man es aushalten? Es geht nur im Dialog mit den Betroffenen. Also ich bin, wenn man mit denen sprechen kann, sind wir wieder bei, die Schwerstbetroffenen können ja nicht mal kommunizieren.
Ja.
Und denen trotzdem immer wieder das Gefühl gegeben, also den Betroffenen, egal in welchem Schweregrad sie sind, gesehen, gehört und geliebt zu werden. Und wenn es nur ein Handhalten ist, ne, also wenn ich jetzt einfach so nur mal rübergreife und zu sagen, okay, das ist bei einigen wirklich das Maximalste der Kommunikation, fühlt man aber, dass man da ist. Und das ist total spannend, weil ich gerade Lilleboy hier auf meiner Brust habe.
Ich wollte gleich auch noch was dazu sagen, aber erzähl
du erst mal. Ich stelle dir nachher gleich vor, aber das ist so dieses, man braucht halt, ne, in gewisser Weise. Und was das sein kann, das findet man dann mit den Betroffenen natürlich raus. Aber das ist einfach wichtig, durchzuhalten. Also auch wenn ich die Themen manchmal anders benenne, das können wir nachher nochmal machen, aber durchhalten ist einfach wichtig, gerade jetzt, wo die nationale Dekade für postvirale Infektionen ausgerufen worden ist, denke ich mir, vor einem Jahr hätte ich mir das nicht gedacht, vor einem Jahr habe ich klar gesagt, wenn das so weitergeht, Kalle ging es immer schlechter, habe ich gedacht, ey, mit 18, ja, das vielleicht erlebt sie das gar nicht mehr, ne?
Ich wollte gerade sagen, befasst man sich mit dem Schlimmsten?
Ja, also ich habe das ganz klar gesagt, ich weiß, es ist immer etwas, wo mir sehr viel Gegenwind entgegenströmt, tatsächlich wie so ein Sturm. Wenn ich dieses Thema aktive Sterbehilfe anspreche, Triggerwarnung, müssen wir eigentlich andersrum machen, erst Triggerwarnung, dann aktive Sterbehilfe benenne.
Ja.
Das ist nichts, was ich mit Kindern bespreche, auch nichts, was ich jetzt mit meiner Tochter bespreche oder Jugendlichen, natürlich nicht. Aber mit den Eltern oder mit Betroffenen tauscht man sich aus oder Organisationen. Und das habe ich auch bei Hart aber Fair gesagt, sie haben es nicht gesendet, was total fein ist, aber so dieses, ich gehe damit ganz klar in die Öffentlichkeit, was ist, wenn es meinem Kind in 10 Jahren nicht besser geht oder in 2 Jahren, weil dann ist sie 18 und dann sind sie einfach mündig. Also wir werden geboren, hat heute eine gute Freundin gesagt, da fragt uns auch keiner, warum müssen wir um Erlaubnis bitten, den anderen Weg zu gehen? Und natürlich ist es nichts, was man leichtfertig macht. Also bitte, Leute, verwechselt das nicht mit irgendwie Aufruf zu aktiver Sterbehilfe oder Suizid, um Gottes Willen. Um Himmels Willen,
nein.
Ja, Pascal blendet danach auch nochmal bitte die Hotline mit ein, wo man wirklich sich auch hinwenden kann, wenn man in dieser Situation steckt. Aber wenn Menschen Jahre, Jahrzehnte lang wirklich im Dunkeln liegen, und wir reden von den very severe ME-CFS-Patienten, die liegen im Dunkeln, wie jetzt gerade bei der RTL-Dokumentation, ein junges Mädchen, ja, die mit ihrer Mutter,
ach, furchtbar,
im Dunkeln mit Kopfhörer, Sonnenbrille oder Lichtschutz, ne, also Augenschutz.
Bei Punkt 12 war es,
ja,
wo die Mutter ihr nur Buchstaben mit den Fingern in die Hand malen kann, um zu kommunizieren. Man kann es sich nicht vorstellen.
Und ich kann es mir vorstellen, weil so war es bei Kalea nach der zweiten Infektion. Wir haben 2-3 Mal diesen Weg nach oben geschafft. Also um diese, das ist ja nicht bei allen, aber sehr so verläuft er in Schüben. Tatsächlich wie bei MS, sage ich es immer wieder mal. Und bei Kalea war es auch in Schüben. Mit jeder Infektion war es schlimm und dann wurde es wieder besser, weil man einfach gepaced hat. Pacing ist so das, wenn man sich mit ME/CFS auseinandersetzt, so eine Möglichkeit,
man
der...
Man könnte sagen, Kräfte einteilen, ja, die sich damit nicht gut auskennen.
Genau, so wie hoch ist meine Belastungsgrenze? Ja. Und wenn man einfach Energiemanagement betreibt, dann kann es sein, dass es einem wieder besser geht oder du an gewissen Tagen dann auch mal gehen, stehen, laufen kannst und bei anderen, die können sich hinsetzen. Und bei Kalea war es so, nach der zweiten Infektion, weil einfach wieder ein Virus mehr ins System eingegriffen hat, konnte ich wirklich innerhalb von 2 Wochen einen Zerfall erleben. Also sie konnte erst noch gehen, dann konnte sie nur noch stehen, dann nur noch stehen mit Hilfe. Dann konnte sie nur noch sitzen, dann noch Vierfüßler stand, danach ging nichts mehr. Wir haben noch Verstecken gespielt, das weiß ich, draußen im Hof. Da konnte sie sich nur noch im Liegen verstecken, weil es war nicht mehr möglich, dass sie gehen konnte in irgendeiner Form. Ich habe sie irgendwo hingelegt, weil sie trotzdem mit dabei sein soll. Also so willensstark sind die noch, ja. Und dann kam der Punkt, dass es wirklich nur noch, um jetzt den Bogen zu schließen, für sie erträglich war, im total dunklen Zimmer, ohne Geräusche. Die ganze Wohnung musste lautlos sein. Sie konnte sich nicht mehr alleine umdrehen, die Decke war zu schwer. Essen war nicht mehr möglich. So, also das volle Very Severe-Programm. Und wenn diese Personen jahrelang, monatelang in dieser Situation leben und man keinen, man weiß, es gibt keine Therapie, keine Medikamente, also wir drehen uns im Kreis, warum dann denen verweigern, den aktiven Weg zu gehen aus Recht auf Selbstbestimmung? Und da vertrete ich das auch noch in 100 Jahren. Und wer damit ein Problem hat, der sollte sich einfach mal versuchen, für einen Bruchteil in die Situation dieser Menschen zu versetzen. Das ist mein Statement. So. Und
Amen.
Amen.
Ich möchte da, der kein despektierliches, sondern ein zustimmendes, fühlendes Amen, weil ich finde auch einfach, da hat niemand auf dieser Welt, niemand anderes das Recht, sich einzumischen, eine Bewertung vorzunehmen oder sich irgendwie über jemanden zu erheben. Ja. Weil das ist ja am Ende des Tages, ich meine, ich werde da auch, man muss ja, du hast es gesagt, auch immer vorsichtig sein. Natürlich. Weil es gibt auch andere Ansichten dazu. Die akzeptiere und toleriere ich genauso. Definitiv. Das steht ja außer Frage.
Es darf nebeneinander.
Aber es ist halt, genau, nebeneinander ist der springende Punkt. Das ist keine Einbahnstraße. Ja. Genauso wie die einen sagen, ich habe ein Problem damit, ist es zu akzeptieren, dass die anderen sagen, ich habe kein Problem damit.
Genau. Und ich denke, wenn eins in der heutigen Zeit wichtig ist, ist es Toleranz, was wir in allen Bereichen irgendwie nach außen leben. Die Welt ist bunt, ja. Die Welt ist aber auch manchmal grau und schwarz oder schwarz und weiß. Und wo ist denn bitte grau? Also letztendlich haben wir doch alle Begrifflichkeiten dafür. Und von daher, wie du gerade schon gesagt hast, es darf nebeneinander existieren, es muss nebeneinander existieren. Und es ist definitiv kein Aufruf zu irgendwas, sondern es ist einfach ein Statement und eine Möglichkeit, ein Verständnis zu generieren für die Menschen, die diesen Weg gehen. Und ich finde, das ist etwas, wenn wir dann wieder zu der Aufklärungsarbeit kommen und dann mit allen, die so laut sind, natürlich zu einer Dekade kommen, wo jetzt 10 Jahre lang 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Wenn also das
pro
bitte,
Jahr.
Pro
ne,
Jahr.
Das,
ja, danke. Genau.
Also 500 insgesamt.
Genau. Und wenn dann dieses Geld wirklich in die richtigen Projekte gesteckt wird, also wirklich in die Forschung der Pathomechanismen, ja, die R-Forschung, es gibt ja schon ganz viel, aber wenn da einfach verstetigt geforscht werden kann, Projekte von einer Carmen-Scheibenbogen bitte nicht brach liegen, weil die Gelder nicht da sind, sondern einfach jetzt wirklich dort angesetzt werden kann, weitergemacht werden kann. Dann denke ich mir, das war bei MS auch so. Und dann haben wir jetzt eine großartige Möglichkeit. Aber es ist wichtig, dass die richtigen Menschen die Gelder bekommen und wir nicht irgendwelche sinnfreien Studien darüber machen, ob es jetzt ein psychosomatisches Thema ist oder nicht.
Ja, um
nicht. Sondern einfach wirklich zu sagen, hey, ist es klar, wenn wir mit Bettina Grande zum Beispiel hören, großartige Frau, ja.
Psychologische Psychotherapeutin.
Die sich, oder Professor Stark aus Hamburg, ja. Die sich wirklich schon seit Jahrzehnten einsetzen und hat auch jeder seine Welten, ne? Also jeder vertritt das anders, aber auf seine Art und Weise, mit seinen Erfahrungen und diese beiden stellvertretend für viele andere Psychologen, Psychiater, bitte ja richtig verstehen, aber das sind so die Stimmen auch, gerade Bettina Grande, die unermüdlich immer wieder sagt, okay, es ist ein körperliches Problem, aber natürlich muss man es, darf man es mental, auf psychischer Ebene begleiten, wie Carmen Scheibenbogen ja auch immer sagt. Also ich meine,
es wäre doch irrwitzig. Ich meine, alle Leute von euch.
Geil.
Es wäre irrwitzig, wenn man das nicht mit einbezieht.
Achso, ja,
grundsätzlich,
genau.
Wenn man, das, weil wem würde, bei allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, gerade auch als Eltern, als Kinder, der ganze Horror, diese Hölle, die wir gerade gehört haben, von der du ja auch berichtet hast, dass diese Hölle, die Alltag ist für Tausende von Eltern bei uns in Deutschland momentan. es wäre doch irrwitzig, wenn da jemand die ganze Zeit glücklich wäre und nicht kurz davor wäre, mental daran zu zerbrechen oder eben dann irgendwann daran zerbricht. Ja. Man muss aber vorsichtig sein, man darf halt Ursache und Wirkung nicht vertauschen.
Richtig. Und das ist das
Entscheidende.
Was auch Carmen Scheinberg immer wieder sagt, also bei einer Veranstaltung vor 2 Jahren in Berlin war ich auch da war sie einfach auf dem Podium, auch mit Karl Lauterbach. Und da ging es auch um, wo sie eigentlich herkommt, aus der Onkologie, Krebsforschung oder Krebsarbeittherapie. Und da sagt sie auch, na klar, es stellt ja auch keiner in Frage, dass es Krebs ist. Und natürlich muss man das auf psychischer, mentaler Ebene begleiten, also krankheitsbegleitende Therapie.
Klar, Psycho-Onkologie ist massiv wichtig.
So, und das ist bei allen Krankheitsbildern extrem wichtig. Ja. Und ich denke, wenn wir da endlich hinkommen, das müssen wir nicht mehr erforschen, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, wir müssen das nicht mehr erforschen, weil das ist klar, das ist bekannt. Also bitte steckt die Gelder einfach in die Pathomechanismen, in Medikamentenstudien und einfach zügig, weil das haben ja erstmal dann nur die Erwachsenen. Bei den Kindern und Jugendlichen dauert es dann nochmal länger. Also von da ist das ein riesengroßes Thema und ein großes Feld, aber auch eine, um jetzt die Lanze zu brechen, eine Chance. Und deswegen bin ich jetzt ein Jahr später nicht mehr so negativ eingestellt, weil wir über Kalea gesprochen haben und was verändert sich, und ich bin auch voller Hoffnung jetzt wieder. Also das ist auch ein Hoffnungsschimmer, wo man weiß, warum man sich tagtäglich irgendwie einsetzt. Ich mache das jetzt über 3 Jahre jetzt wirklich intensiv, jeden Tag.
Ehrenamtlich.
Ehrenamtlich, genau. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, da ist mir das zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Ich bin jetzt eine Woche unterwegs. Und andere könnten meinen, jetzt bist du auf der Gala und springst in dem Kleid umher und ist ja total schön. Und ja, aber ich sage, ja, aber es ist Arbeit, es ist Netzwerken, es ist dieses Thema in die Welt tragen, und es ist eine Woche unbezahlter Urlaub in Selbstständigkeit. Ey Leute, das ist...
Also du bist weg von deinem Kindern.
Und ich bin
von
weg von meinen Kindern, weg von meiner Tochter, die jetzt großartigerweise bei meinen Eltern sein kann, aber das war ja auch lange nicht möglich.
So. Ja.
Also...
Würde ich natürlich gerne gleich auch noch erfahren, wie es Kalea gerade geht. Aber dann lass uns, weil du es gerade angeschnitten hast, doch mal einmal kurz über die Forschungsdekade sprechen, die es jetzt gegeben hat. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Bundesregierung hat jetzt die nationale Dekade zur Erforschung postinfektiöser Erkrankungen ausgegeben. 10 Jahre mit einem Budget von 500 Millionen Euro, also 50 Millionen pro Jahr, wo es darum geht, eben vor allem Long-Covid steht auf den Zetteln, also richtigerweise Post-Covid eigentlich, und MECFS, Post-VAC, müssen wir auch immer mit reinnehmen.
Sondern ist wichtig, das mit zu benennen, so meinst du.
So meine ich das, genau. Ja.
Für die, die es
super, super wichtig. Ja. Es fällt ja immer unter den Tisch irgendwie so, und das wollen wir natürlich nicht. Also das gehört definitiv mit dazu, diese Dinge zu erforschen. So. Jetzt kam diese Meldung. Ich habe die abends gelesen und musste an so viele Menschen denken und habe gedacht, was passiert jetzt gerade im Kopf und in den Herzen dieser Menschen? Das ist die eine Seite der Medaille, weil ich habe mich gefreut.
Ja.
Es hat aber nicht lange gedauert, bis die ersten notorischen Nörgler und Kritiker sich gemeldet und gesagt haben, ah gut, ist egal, du weißt, was ich meine.
Ja.
Wie ging es dir damit?
Also das war so krass, das war wirklich ein abgefahrener Moment, weil es war nun gerade Montag die Enquete-Kommission, wo ich als Sachverständige geladen war, was ja auch schon mal wirklich, also wie du es vorhin schon gesagt hast, unglaublich ist, weil vor 5 Jahren wusste ich noch nicht mal, dass es eine Carmen Scheinberg gibt, geschweige denn eine Charité oder irgendwas. Da hat man sich irgendwann durchgesucht durchs Internet und ist irgendwie wow auf die Charité gekommen, dachte, boah krass, jetzt habe ich die Lösung.
Ja,
natürlich nicht. Und mittlerweile sitzt dann, betritt Carmen Scheinberg den Raum und sagt, ach, hallo, Elena. Und ich denke, das ist schon wieder ein Ritterschlag. Ne?
Ja.
Also das ist ja nicht so mal eben dahergesprochen.
Nee,
und dann war das Montag, und dann war das auch mit viel Aufregung natürlich versehen. Und ich war noch gar nicht richtig vorbereitet. Und plötzlich klingelt das Telefon und so weiter. Und da haben mir halt Menschen schon mitgeteilt, es wird Großartiges passieren, warte ab. Und keine Bruchteile von Sekunden später war das Internet geflutet. Und ich habe gedacht so, was, wie, wo, wie viel Geld, was, jetzt? Und also das war so, boah krass, wir haben es geschafft. Also wirklich so, ja, wir alle, die seit wirklich dann Jahren, Jahrzehnten dafür einstehen, kämpfen, viele, die Vorarbeit geleistet haben, haben es jetzt aber alle zusammen geschafft, und jeder hat dazu seinen Teil beigetragen. Egal, ob es irgendwelche Aktionen waren, die man vielleicht missbilligt hat und sagt, oh, musste das jetzt wirklich sein, war das nicht zu viel? Die anderen sagen, war es nicht zu wenig.
Ja,
da sind wir genau dabei. Ist es wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen und wissen, warum wir das tun? Ich glaube, das ist nochmal, das haben wir schon ein paar Mal heute gehabt, ne? Aber so dieses Kernstatement, wir alle möchten, dass es den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oder denen, die vielleicht jetzt auf dem Weg sind, gerade krank zu werden, weil es ist etwas, was ja nicht aufhört.
Es ist nicht einfach weg.
Es wird da sein. Es gibt Studien, dass mit jeder neuen Infektion, ob das jetzt Corona ist, aber gerade jede neue Corona-Infektion, damit steigt das Risiko an, ME/CFS zu erkranken. Es ist ein Fakt. Also es ist einfach mit Studienlage bewiesen. Und das alleine zeigt ja schon, wie wichtig einfach auch Aufklärung ist, wie wichtig es ist, dieses Thema zu benennen und daran zu forschen, damit wir halt nicht in 10 Jahren vielleicht immer noch hier im Bett liegen und sagen, so Pascal.
Ja, also prinzipiell hätte ich nichts dagegen, aber dann lass uns doch lieber zurückblicken und glücklich sein und sagen, ja, das haben wir doch alle zusammen gut hinbekommen. Genau, das wäre dann eher mein
bin ich Anliegen. Dabei. Ja.
Naja, und es gibt die Menschen, die dazukommen mit der Erkrankung, aber auch die schon erkrankt sind, werden nicht gesünder durch weitere Infektionen zum Beispiel. Also es gibt ganz, 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 ganz wenige Beispiele, wo sich das Immunsystem danach wiederholt hat. Ja. Ich persönlich zum Beispiel kann jetzt gerade auch sagen, ich habe jetzt nach einer Covid-Reinfektion gerade 2 Monate wieder komplett im Bett gelegen. Ich war komplett bettlägerig.
Ach, ja.
Und habe mich so schlimm gefühlt wie noch nie zuvor. Also ich hatte zum ersten Mal seit 1,5 Jahren wieder einen Notarzt hier und der ein paar Tage später sich nochmal nach meinem Befinden erkundigt hat und gesagt hat, ich habe mir echt Sorgen gemacht.
Boah, das ist auch nicht selbstverständlich, Also erstens, dass derjenige nochmal darum kümmert, überhaupt, dass ein Notarzt kommt, der dann weiß, wie er mit dir umzugehen hat. Das ist ja auch nochmal,
ja.
Habt ihr auch schon mal einen Podcast gehabt mit... Wird verlinkt in den Shownotes.
Genau, sowieso. Ich blende es in der Infokarte bei YouTube hier oben ein, genau. Den du gleich noch kennenlernst im Übrigen. Christoph Prockel, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Neumünster und der Berufsfeuerwehr Neumünster.
Genau.
Und Christoph hat, und das ist einfach ein riesengroßes Glück, die jetzt gerade an Leitlinien arbeiten und so weiter und so fort, für Rettungsdiensteinsätze bei ME/CFS-Betroffenen, der da einfach für sich eine Herzensangelegenheit gerade draus macht und einfach sagt, dass dann, das war noch zu einem Zeitpunkt, wo politisch noch nichts Neues gab, wo er gesagt hat, dann muss der Druck aus der Praxis kommen.
Genau.
So, und daraus ist das halt entstanden, ne?
Und er macht ja auch, also andersrum, ob er das macht, ich glaube auch Palliativthema, also Palliativmedizin ist auch so ein bisschen sein Thema, weil jetzt diese Fragen jetzt auch zum Beispiel immer mehr an mich herangetragen werden. Immer mehr Menschen auf mich zukommen und sagen, Elena, kannst du nicht irgendwie aktiv mit unterstützendem Kinderschutzkonzept irgendwie zu arbeiten? Wie können wir Kinderschutzbeauftragte mit diesem Thema irgendwie sensibilisieren? Palliativmedizin, also das heißt ja immer wieder, das wirst du selber vielleicht auch kennen, dass wenn die Menschen so schwer betroffen sind, das ist ja ein Riesenthema auch, dass sie zu schwer betroffen sind, dass sie irgendwie in die Praxis kommen können, muss ja die Medizin zu den Betroffenen kommen.
Ja.
Da gibt es noch keine wirklichen Standards. Es gibt immer wieder so in 1, 2 Bundesländern natürlich so Projekt- oder Pilotprojekte, wo es aufsuchende Versorgung gibt, ist aber wirklich noch also rudimentär viel zu wenig. Und dann ist es ganz oft so, dass es Palliativteams gibt, die dann angefragt werden oder zumindest hinzugezogen werden können, weil die per se natürlich dafür, naja, ich will nicht sagen ausgebildet sind. Man muss jetzt, für alle, die zuhören, palliativ bedeutet nicht automatisch, dass man dann im Sterben liegt, sondern das Jahre begleiten, das durfte ich auch lernen, war total spannend. Gibt es ganz viele Palliativteams, viele gibt es immer mal wieder Palliativteams, die dann auch zu denjenigen nach Hause kommen, aber tatsächlich, wenn es einen Sonderfall gibt, bitte meldet euch, ist mir noch kein positiver Fall bekannt. So, das ist immer ein Thema, also wie gesagt, die Einzelfälle, dann bitte sucht euch zusammen und meldet euch gerne bei Pascal.
Absolut.
Weil das ein Problem ist, dass dieses Krankheitsbild nicht erkannt ist und nicht bekannt ist. Und wenn man dann mit seinen klassischen Standards kommt, hat man einfach keine Chance und macht unglaublich viel kaputt, ist auch nicht der richtige Ausdruck, kann man ganz großen Schaden anrichten. Und wenn wir dann jetzt wie mit einem Christoph die Möglichkeit haben, jemanden, der sich diesem Thema annimmt und sagt, okay, ich höre zu, ich sehe, was haben wir, was können wir und wie verändern wir das, wie passen wir das an, ist das eine großartige Möglichkeit. Und das wünschen wir uns natürlich in allen Bereichen, wir uns als Betroffene und du als Betroffener, dass es einfach Menschen gibt, die wissen, warum habe ich denn diesen Job einfach angefangen, um Menschen zu helfen. Ne?
Das ist der springende Punkt für mich. Das ist der springende Punkt für mich. Ja, ich sage immer, vielleicht klingt das ein bisschen übertrieben, aber das sind alles für mich so einzelne Leuchtfeuer.
Ja.
Also das sind die Dinge, die mir Mut machen und die mir Hoffnung geben und bei denen ich... Also das ist natürlich ganz subjektiv, ne? Bitte fühlt sich jetzt keiner auf den Schlips getreten. Aber mein Mindset ist einfach ganz klar, vielleicht dauert es noch 5 Jahre, vielleicht dauert es noch 10 Jahre. Aber wenn es dann irgendwas gibt, was mir hilft und allen anderen Betroffenen, wobei ich auch immer sage, ich würde die Krankheit auch ein Leben lang behalten, wenn ich dafür irgendeinem Kind die Krankheit abnehmen könnte. Das, ja, meine ich wirklich ernst, also auch was andere Betroffene angeht, einfach grundsätzlich. Aber ich denke mir dann immer, selbst wenn es noch 5 bis 10 Jahre dauert, wenn dann alles gut wird, weiß ich nicht, aber wenn dann alles gut wird, habe ich immer noch 30, 40 schöne Jahre vielleicht vor.
Und das ist eine total
schöne, daran halte ich mich fest.
Wichtiger, und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, es gibt ja Hoffnung und immer mehr, aber es gab vor Jahren wirklich keine. Das war wirklich, also es ist ja nach wie vor noch eine unheilbare Krankheit. Und bei anderen Krankheiten weißt du, okay, die Therapie dauert, wie du es gerade sagtest, 2 Jahre, 5 Jahre. Oder in 5 Jahren ist klar, da ist die Studie durch und das Medikament wirkt. Punkt. Ja. So, wäre natürlich toll. Utopie. Aber dann lässt sich das auch aushalten. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass so ganz, ganz viele Betroffene auch durchhalten, weil dieses Resilienzvermögen so unglaublich hoch ist, mit diesem Ist-Zustand zu leben, den anzunehmen und zu hoffen, dass es nicht das schon gewesen ist. Und wie du schon sagst, also klar könnte ich bei meiner Tochter auch sagen, hey, jetzt ist sie halt noch ein paar Jahre krank, mein Gott, jetzt hat sie 5 Jahre verpasst, aber die hat ja noch 50. Ja, easy. Ist schon schwierig, aber wenn man das dann trotzdem so sich nimmt und sagt, okay, jetzt haben wir schon so viel geschafft, die schlimmste Phase haben wir überstanden, weil du vorhin fragtest, wie es ihr geht, das können wir dann nachher fast ja so gleich anschließend machen, ist es schon so ein Punkt zu sagen, okay, dann hält man das noch ein bisschen durch und dann hat man nochmal ganz viele tolle Jahre, anders als man sich das gedacht hat, aber nicht schlechter, nur anders.
Genau, ja genau, so ist es. Es ist immer die Frage, was man daraus macht so ein bisschen und ich betone das immer explizit, weil mir das einfach wichtig ist. Ich nehme natürlich die Menschen aus, die so schwer betroffen sind, die also wo wirklich gar nichts geht, von denen wir auch eben gesprochen haben. Da erlaube ich mir nicht für diese Menschen zu sprechen, um Himmels Willen und auch nicht, deswegen sage ich, das meine ich subjektiv, auch nicht für die Menschen von euch, die vielleicht schon seit 20 Jahren oder länger betroffen sind von ME/CFS. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da habe ich auch überhaupt kein Recht, mich irgendwie da rein zu versetzen. Da möchte ich euch aber nur sagen, ihr seid so stark. Ihr seid mit die Stärksten von allen. Ihr habt das so lange durchgehalten und hinbekommen. Die letzten Meter machen wir auch noch zusammen.
Genau, die machen wir zusammen. Und das ist dann eben das, wo ihr auch wirklich alteingesessene Orgas, um diesen Begriff mal so zu nehmen, auch ja recht haben, ist, die machen schon so viele Jahre, Jahrzehnte so eine unglaubliche Aufklärungsarbeit und es ist ja nicht nur Aufklärung, sondern unterstützen, Support, Betroffene begleiten, ne, vor Ort sein, also es ist ja nicht nur ein Aufklären. Genau, dann haltet bitte durch, weil wir kennen beide, glaube ich, viele Schicksale, die zu Recht wirklich so schwer betroffen sind und auch natürlich Sorge haben, wie geht's jetzt weiter? Gehen die Gelder in die richtige Richtung? Und selbst dann, wenn die Gelder in die richtige Richtung gehen, haben wir noch lange nicht morgen Medikament. Also das ist schon...
Das wird noch dauern,
Das ist schon echt, ja.
Es ist halt der Anfang jetzt gemacht, ne? Der Schneeball ist ins Rollen.
Genau, er rollt. Also es gab vorher schon den Schnee, genau, da ist er ein bisschen geschmolzen. Jetzt haben wir einen Ball, der wird größer, er rollt. Ja. Das ist ein schönes Bild, tatsächlich. Jetzt lasst uns zusammen den Schneemann bauen.
Das ist eigentlich schon... Eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Und dann erzähl uns und mir bitte jetzt noch, wie es Kalea geht.
Schön, dass du fragst, weil tatsächlich vor einer Weile hätte ich nicht gerne geantwortet, weil da ging es einfach immer schlechter. Und ich habe keine Veränderung gesehen, weil sie einfach, für die, ich glaube, haben wir noch gar nicht gesagt, ne, sie liegt seit 2 Jahren, also sie kann nicht gehen, nicht stehen, ist nicht schulfähig, weil die Frage kommt auch immer, ist in keiner Form beschulbar, schafft es tatsächlich auch nach wie vor nur, kurze Zeit mit uns zu interagieren, kann mal an guten Tagen ihrem Bruder was vorlesen oder Nähe ertragen, sodass wir mal ein bisschen schnattern können, wie man bei uns so schön sagt. Und das verändert sich seit einem Jahr so ein bisschen, ganz, ganz in Mikroschritten, dass sie belastbarer ist im Sinne von die Crash, die Schübe, würde man bei MS sagen, sind nicht mehr ganz so ausgeprägt und halten nicht mehr so lange an. Das heißt, wenn sie mit ihrem Bruder mal 5 Seiten gelesen hat und vielleicht noch gelacht hat und ausgelassen war für 10 Minuten, hat ihr das nicht 2 Tage gekostet, sondern vielleicht 2 Stunden. Okay. Und sie kann ihre beste Freundin jetzt alle 6 bis 8 Wochen mal zu Besuch haben, sodass die Freundin mal bei uns schläft und die irgendwie über 24 Stunden sich 4, 5 Mal sehen und nicht nur irgendwie einmal 5 Minuten sehen, Händchen halten und wieder gehen. Wir konnten den Toilettenstuhl in den Keller räumen und sie hat wieder die Kraft, dass ich sie ich muss sie immer noch bewegen und immer noch hinsetzen ganz oft, weil die Kraft fehlt. Aber ich kann sie jetzt hinsetzen und von dem Bett auf den Rollstuhl neben dem Bett setzen und mit dem Rollstuhl durch die Wohnung fahren. Und das kann sich keiner vorstellen, außer die, die heute zuhören und genau das tagtäglich erleben. Das ist so enorm, was auch die Geschwister erleben, wie die damit umgehen. Der kleine Bruder mit 9, ich sage ja immer, Ede, den kennt jeder mittlerweile aus dem Netz tatsächlich, auch wenn ich dafür immer sehr angegriffen werde, muss man so sagen, warum ich meine Kinder in die Öffentlichkeit zerre. Das musste ich nochmal kurz mit reinbringen, weil es wichtig ist, dass sie gesehen werden. Ja. Und mir ist klar, dass sie nicht für sich alleine entscheiden können und so weiter, aber es ist wichtig, Sichtbarkeit zu zeigen. So. Und er dann einfach mit seinen 9 Jahren jetzt in der Lage ist, Kalea auch zu helfen. Das heißt, er kann ihr jetzt helfen, auf diesen Rollstuhl zu kommen. Und das ist, also dieses Gefühl, diese Liebe von diesen Kindern zu sehen, das hat mir wieder Hoffnung gegeben zu sehen, okay, es passiert was, es verändert sich was, auch nach Jahren. Alle 7 Jahre verändert sich der Körper.
Ja.
Vielleicht liegt es daran, liegt es am strikten Pacing, liegt es daran, dass wir die richtigen Supplements nehmen und Kreatin geben und sonst einfach Liebe. Es geht bergauf. Und das ist etwas, wo ich sage, was hätte ich mir nie träumen lassen von einem Jahr, dass ich jetzt hier liege. Das sowieso nicht, dass ich hier liege, hätte ich mir nicht träumen lassen. Das ist ja schon mal davon abgesehen. Mit guck dir mal, jetzt hier im nicht. Bett zu liegen. Ja,
ich wusste wirklich, es auch nicht vor einem Jahr.
Hör mal, wer da liegt.
Sind wir bei sekundärem Krankheitsgewebe.
Ja, großartig. Oh, vielen Dank dafür. Das könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen.
Absolut, ja.
Genau, also das, von daher hätte ich das nicht gedacht und bin unglaublich glücklich über diesen Weg und über dieses Durchhaltevermögen. Ja.
Ich sage das und gebe das ganz offen und ehrlich zu. Ich wusste es ja schon, wie es Kalea geht. Du hattest mir vor ein paar Tagen was dazu geschrieben und hast mir auch Fotos geschickt.
Ja.
Und ich habe einfach losgeheult, weil ich das einfach so toll fand, weil ich ja wusste, also erst aus dem Fernsehen, dann von deinen Erzählungen, weil ich wusste, wie es dir und euch geht und das jetzt zu sehen und mitzubekommen. Und das wünsche ich mir einfach für alle von euch Familien da draußen, für alle Betroffenen, alle, die mit diesem Schicksal zu kämpfen und zu tun haben, dass es diese Hoffnung gibt, dass es diese Verbesserung gibt, dass es Mut macht, dass man sieht und spürt, es gibt die Chance. Es gibt die Chance auf Verbesserung. Und ich hoffe, dass wir jetzt die Unterstützung bekommen, die wir brauchen, um das Ganze dann wirklich so anzuschubsen, dass es auch wirklich jedem und jeder dann weiterhilft sozusagen.
Genau, und jeder in seinen also mit seinen Möglichkeiten gar nicht so im Leben ein bisschen besser geht. Es geht ja nicht, was wir vorhin schon sagten, um Heilung, sondern um mehr Lebensqualität zurückzubekommen und irgendwie wieder ein Teil der Gesellschaft zu werden und ja, nicht alleine zu sein. Ja.
Noch ein
zusammen sind
Schlusswort.
Wir stark.
Oh, jetzt bin ich auch noch ins Wort gefallen. Sag's noch einmal.
Zusammen sind wir stark.
So ist es. Ja. Lille Björn hat dir auch heute viel Halt gegeben, ne?
Er ist die ganze Zeit in meiner Hand und in meinem Herzen. Also
oh, schön. Also alle von euch, die es noch nicht gesehen haben, den hat die Sternenkind-Fotografin Christine Strecker mitgebracht.
Ja.
In einer der ersten Folgen hier gebe ich auch einen Link in die Infobox bzw. in die Shownotes. Der wird extra gehäkelt und wird den Sternenkindern immer mit auf den Weg gegeben. Hat sie mir als Mitbringsel mitgebracht. Und du hast ihn vorhin direkt zu Beginn haben wollen und nicht wieder losgelassen.
Also erstens wusste ich gar nicht, wie süß Lillebohr ist. Das ist wirklich also großartig. Und in meiner Arbeit habe ich auch immer wieder mit Frauen zu tun, die Sternenkinder haben. Und das ist nicht leicht. Und von da fand ich diese Podcast-Folge großartig und finde es schön, dass es solche kleinen Dinge gibt, die so viel große Wirkung haben.
Das hast du schön gesagt. Mhm. Wie so vieles heute. Ich danke dir von Herzen für so vieles, aber in erster Linie gerade dafür, dass du da warst, dass du dich hier mit hingelegt hast. Ich danke dir für alles, was du tust, was du für uns Betroffenen tust. Ich denke, dass ich da ganz vielen aus dem Herzen spreche, weil das einfach alles ist, aber nicht selbstverständlich und weil alles, was du tust, einen riesen Impact hat und ich einfach unglaublich gespannt bin auf alles, was jetzt kommt.
Ich auch.
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn wir hier in 10 Jahren, also gern auch schon eher, aber irgendwann in ein paar Jahren mal wieder liegen und einfach zurückblicken und sagen, Mensch.
Was ist nur alles passiert?
Was ist alles passiert? Das haben wir doch irgendwie alle zusammen gut hingekriegt.
Mhm.
Ich habe noch was für dich. Jeder, der hier hinkommt, bekommt ja was.
Mhm.
Und in diesem Fall. Also,
ich habe gehofft, du denkst dran.
Natürlich. Lass dich doch nicht ohne einen Meteor.
Das Universum. Alle schmunzeln immer ganz mit und rollen liebevoll mit den Augen.
Auch du bekommst deinen eigenen Meteoriten. Alle Leute, die jetzt gucken, wundern sich vielleicht. Ich habe den Anbieter gewechselt. Es ist eine andere. Ja, vorher war das so eine Schatulle, die aussah, als würde ich den Leuten immer einen Antrag machen. Und ich fand das.
Okay. Ja, nein, vielleicht.
Wir drücken gleich auf Pause, das klären wir dann, wenn die Kamera aus ist. Muss ich meine Frau noch mal fragen, du deinen Mann.
Ja.
Aber du bist ja Expertin in Patchwork, also.
Genau. Patchwork, so. Genau, jetzt neu, anders, also.
Meteorit, genau.
Stay focused.
Nein, ich finde es einfach wunderschön mit diesem Sichtfenster da drin. Das sind tatsächlich exakt die gleichen Meteoriten aus dem gleichen Fundort mit dem gleichen Alter, auch 4,5 Milliarden Jahre unterwegs gewesen. Aber auch du bekommst einfach ein Unikat.
Campo del Cielo, 4,5 Milliarden Jahre. Diplom-Geologe.
auf das er dich an diese Folge erinnern möge.
Darf ich
möge?
Den Namen vorlesen? Diplom gehört.
Ja, natürlich.
Hat das schon mal jemand vorgelesen?
Ich glaube nicht.
Echtheitszertifikat, jetzt da oben. Typ Eisenmeteorit, Name Campo del Cielo, wegen dem Himmel, des Himmels. Mhm. Alter 4,5 Milliarden Jahre, Diplomgeologe Tim Güldenpfennig.
Ja, auch ein super netter Mensch. Ich war schon
Hallo häufiger. Tim, ich würde mich freuen, dich mal kennenzulernen. Spannend.
Jetzt übertreibst du es mit Patchwork.
Ich habe nicht gesagt, dass ich mit dir ins Bett gehen möchte. So, das müssen wir, glaube ich, rausschneiden.
Ja.
Ich habe dir auch was mitgebracht.
Du hast mir auch was mitgebracht.
Ja.
Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, du bekommst natürlich einen Meteoriten, ich gebe dir aber für Kalea auch ein Bett. Das möchte ich unglaublich gerne, denn so oder so auch noch, ich weiß ja nicht, ob Kalea diese Folge sieht oder hört, ob sie das überhaupt kann.
Mhm.
Falls ja, liebe Grüße. Du bist der Wahnsinn, Kalea. Ich habe so einen riesen Respekt vor dir. Du bist so stark. Ich feiere dich so hart. Bitte werd gesund, gute Besserung. Du machst das alles so fantastisch. Das ist der Wahnsinn, zusammen mit deiner tollen Mama. Und falls sie es nicht sehen und hören kann, richte ihr genau das bitte aus.
Das werde ich tun. Mhm. Vielen Dank.
Warum hast du mir denn jetzt auch was mitgebracht?
Weil, unabhängig davon, dass irgendwie jeder, glaube ich, was mitgebracht hat, habe ich das, was ich eigentlich mitbringen wollte, zu Hause vergessen. So geht es schon mal los.
Ja, das heißt, ich muss also zu dir
kommen. Ich bin klassisch, ja, das ist eigentlich das, was ich sagen möchte.
Ja.
Wir richten ein Podcast-Bett in Dresden ein.
Ja.
Weil ich tatsächlich, also ich vergesse total oft Dinge. Und dann denke ich mir, ich wollte noch was tun. Aber es sollte alles so sein. Weil, Achtung, ich hole es aus meiner Hosentasche.
Für die ja, immerhin.
Also, es ist nichts Großes, was Kleines. Das ist die goldene Bild der Frau Stecknadel, die jede Preisträgerin bekommt.
Nein.
Sie ausgezeichnet worden ist für den Preis. Jetzt werde ich echt sentimental.
Das ist nicht das Original.
Ja, jeder kriegt ein, genau, jede Frau, Mama, oh Gott,
ja.
Da geht's los. Genau, jede Preisträgerin bekommt quasi diese Stecknadel, stellvertretend für, dass sie ausgezeichnet worden ist. Wieso? Der Oscar,
ja.
Des Ehrenamts oder der Frauen für Projekte. Und ich habe gedacht, oh nein, jetzt habe ich vergessen, was ich mitbringen wollte. Ich hatte so viele tolle Ideen. Und ich dachte, es sollte so sein, weil das ist etwas, was mir wirklich am Herzen liegt. Und ich möchte, dass diese goldene Bilderfrau irgendwo hier einen Platz findet, damit du quasi auch weißt, dass viele Menschen in vielen Bereichen sich für viele tolle Projekte einsetzen und ich mich für euch einsetze. Also von daher geht diese Frau jetzt tatsächlich.
Also was für eine unfassbare
ja.
Ehre, das kann ich ja gar nicht annehmen. Also da muss ich mir nochmal, also vielen, vielen Dank.
Bitte.
Von Herzen vielen Dank. Das muss ich mir überlegen, ob ich das annehmen kann oder ob wir, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann einfach nicht tauschen mit dem, was du eigentlich ursprünglich auf der anderen Seite, nehme ich das sehr, sehr gerne an natürlich und fühle mich sehr geehrt, weil das was sehr, sehr Besonderes ist. Also das ist ja,
ja.
Ist ja der Wahnsinn. Vielen Dank.
Bitte gerne.
Ach Mann, wir müssen häufiger Folgen zusammen aufnehmen.
Ja.
Also ich habe jetzt so oft Danke gesagt, ein letztes Mal jetzt wirklich, dass für alles dafür, dass du da bist. Was, du möchtest noch was loswerden?
Ja, danke.
Ja. Ach so, auch. Gerne.
Danke, wirklich. Also diese Möglichkeit, mit dir im Bett zu liegen, ist das eine, es ist mal so ein Running Gag, aber tatsächlich die Möglichkeit zu bekommen, dieses Thema auch mal mit einer anderen Facette zu beleuchten, andere Fragen zu bekommen, in einen anderen Dialog zu gehen. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist, dass du das sowieso machst mit deinem Krankheitsbild, die Energie dafür aufbringst. Und die wenige Energie, die du hast, aufteilt zwischen deiner zauberhaften Frau, deiner unglaublich zauberhaften Tochter. Wir haben schon zusammen vor den Kopfstand gemacht. Wirklich süß.
Ja, es war beeindruckend. Hatte ein bisschen was von Zirkus.
Ja, und der Energie, wirklich den Erkrankten mit deinen wenigen Möglichkeiten und Ressourcen die Stimme zu geben, ist auch nicht selbstverständlich, lieber Pascal. Also von daher danke ich dir.
Ja, danke für das Kompliment. Also wir tun halt nach Kräften alle, was wir können. Und das sehr gerne.
Ja.
Ihr Lieben, ich hoffe, falls ihr betroffen sein solltet, dass ihr einen einigermaßen stabilen Tag habt. Falls ihr nicht betroffen sein solltet, hoffe ich, dass ihr euch gut unterhalten und informiert gefühlt habt, dass ihr auch was mitgenommen habt aus diesem Gespräch. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer nur alles Liebe. Freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.